Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr vorhin in die Gemeinde gekommen seid. Vielleicht war der ein oder andere ein bisschen verwundert, dass heute nicht Christel vorn stand, sondern Katharina und euch begrüßt halt an der Tür. Vielleicht ist auch dem einen oder anderen dann auch erstmal wieder bewusst geworden, dass da jeden Sonntag jemand steht und einen begrüßt. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal die Frage gestellt, wer eigentlich am Sonntag zwischen den Gottesdiensten immer den Kaffee und den Tee kocht oder wer den Altar immer so schön herrichtet oder vielleicht auch im Sommer draußen den Rasen mäht. Uns als Jugend, als wir den Gottesdienst vorbereitet haben, sind irgendwie diese Fragen sehr, sehr wichtig geworden. Oder ja, wir haben uns einfach diese Fragen gestellt. Und deshalb haben wir auch beschlossen, den Gottesdienst einfach unter das Motto zu stellen, Gaben bzw. auch Aufgaben in der Gemeinde. Und Joachim möchte uns dazu gerne noch ein paar Verse aus dem 1. Korintherbrief, aus dem Kapitel 12 lesen.
Ja, wie angekündigt, lese ich jetzt ein paar Verse aus dem 1. Korintherbrief des Paulus an die Korinther für die Predigt. Vers 1. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Und weiter ab Vers 4. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies aber alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibs aber, obwohl viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Weiter ab Vers 24b. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer? Haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen? Reden alle mit Sprachen? Legen alle aus? Eifert aber um die größeren Gnadengaben.
Wir wollen jetzt eine gemeinsame Zeit des Lobpreises haben und die Lieder findet ihr dort an der Leinwand.
Wir haben im Anspiel einen Christen gesehen, der sich unter der Last seiner Aufgaben kaputt gearbeitet hat. Offensichtlich ist in seiner Gemeinde etwas schiefgelaufen, sonst hätte man doch merken können, dass da was falsch läuft und er eindeutig überfordert ist mit den Aufgaben. Und genau um das Thema Aufgaben soll es auch heute in der Predigt gehen. Und da bitte ich mal die Technik, die Präsentation zu starten. Ist da was? Ich sehe nichts. Sag mir Bescheid, dann kann ich weitermachen. Danke. Da fragt man sich natürlich, wie man auf so ein Thema kommt. Da haben wir uns was von Paulus rausgesucht. Und der schreibt schon, wie wir schon in der Lesung hörten, im 1. Korinther 12, Vers 1, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Diese geistlichen Gaben scheinen sehr wichtig zu sein, sonst würden sie in den Paulusbriefen nicht so betont werden. Wir wollen uns in der Predigt mit den Geistesgaben, die uns Christen durch den Heiligen Geist geschenkt werden, auseinandersetzen und sie unter den ersten Vers in 1. Korinther 14 stellen, Da steht: Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Nun, was sind eigentlich Geistesgaben? Gaben und Aufgaben sind voneinander zu unterscheiden. Einerseits gibt es die Gaben, die wir von Geburt an oder erlernt haben, also eigentlich die Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Technik zu bedienen, sich handwerklich auszulassen oder zu musizieren. Und andererseits gibt es die Geistesgaben, die für uns unerklärlich und übernatürlich sind. Jedoch muss man Geistesgaben nochmal von den Früchten des Geistes, wie Liebe, Friede, Geduld und so weiter unterscheiden. Diese lassen sich in Galater 5, Vers 22 nachlesen. Sie sind im Gegensatz zu den Geistesgaben von der Reife im Glauben abhängig. Fähigkeiten, Geistesgaben und Früchte des Geistes können im Gemeindeleben genutzt und eingesetzt werden. Die Gaben als solche, von denen Paulus schreibt, sind erst zu Pfingsten auf die Apostel und die anderen Christen niedergekommen. Meistens bekamen die Christen den Heiligen Geist bei ihrer Bekehrung und der darauf unmittelbar folgenden Taufe. Es gibt auch Beispiele, wo die Gaben dann erst durch Handauflegung auf denjenigen kamen, zum Beispiel die Handauflegung der Ältesten. Aber wir fragen uns natürlich jetzt, welche Gaben es gibt und wozu sie überhaupt dienen. In der Bibel gibt es nicht sehr viele Aufzählungen der Geistesgaben und wir wollen uns im Folgenden auf die bekannten Listen in Korinther, Römer und Epheser beziehen. Ihr seht da jetzt die Tabelle, da seht ihr oben die verschiedenen Briefe des Paulus und darunter, welche Geistesgaben da vorkommen. Ja, und wir haben die Lesung aus 1. Korinther 12 und wie ihr seht, kommt da auch das meiste vor und wird auch am besten beschrieben. Wir wissen, dass jeder von uns mindestens eine Geistesgabe hat. Das kann man in 1. Petrus 4, Vers 10 nachlesen. Da steht, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als guter Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Das heißt jedoch nicht, dass es bestimmte Geistesgaben gibt, die man braucht, um ein wahrer Christ zu sein, wie es zum Beispiel wie es manche Pfingstgemeinden von der Zungenrede behaupten. Es ist im Gegenteil so, dass wir alle verschiedene Geistesgaben haben. Und so schreibt Paulus, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Die Hoffnung für alle Übersetzungen überträgt den Vers mit, aber jeder Einzelne soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nützen. Das ist, wie ich finde, eine sehr einleuchtende und verständliche Auslegung. Auch wenn der Geist die Gaben zuteilt, so ist es an uns, sie zu entdecken, zu akzeptieren und vielmehr noch einzusetzen. Vor allem in der Gemeinde, damit diese wächst und noch näher zu Gott kommt. Die Gemeinde ist ein wichtiger Bestandteil im Leben eines jeden Christen. Sie ist mehr als nur ein Treffpunkt. Sie stützt uns im Glauben durch die Gemeinschaft und hilft uns beim Glaubenswachstum. Durch sie sind wir ein Leib mit Christi. Und Leben in der Gemeinde heißt immer, sich aktiv einzubringen. Denn Paulus spricht von der Gemeinde als Leib. Ein Körper kann nur funktionieren, wenn jedes Glied bzw. Mitglied aktiv mitarbeitet und ihren individuellen Anteil leistet. Auch in unserer Gemeinde leben heißt, sich aktiv einzubringen oder sich zu beteiligen. Ich muss gestehen, dass ich bisher mit meinen Gaben und meiner Zeit mich recht zurückgehalten habe im Gemeindeleben und daher noch sehr viel Nachholbedarf habe. Und mal schauen, ich denke, das wird sich auch ändern, nachdem ich mich so intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, weil es wirklich sehr wichtig ist, genau. In unserer Gemeinde gibt es genug Aufgaben, für die noch Mitarbeiter gesucht werden. Am Ende des Gottesdienstes könnt ihr dann eine Liste an der Leinwand sehen, die dann noch die einzelnen Aufgaben zeigt, in denen wir noch Verstärkung brauchen. Doch bevor wir uns die einzelnen Gaben genauer anschauen und beleuchten, sollten wir uns noch einige wichtige Grundsätze im Hinterkopf behalten. Erstens, wir sollten die Geistesgaben nicht vernachlässigen. Sie sind uns vom Heiligen Geist gegeben und sollten nicht verschwendet werden. Zweitens, wir müssen die Geistesgaben nutzen, um Gott die Ehre zu geben und die Gemeinde zu erbauen. Und drittens, der Einsatz der Gaben ohne Liebe ist nutzlos, wie man im 1. Korinther 13 nachlesen kann. Und jetzt übergebe ich das Wort an meinen Predigtpartner.
Ja, wir haben eben gehört, wir sollen nicht ohne Kenntnis sein, was die Geistesgaben angeht.
Und deswegen werde ich jetzt die Geistesgaben, wie sie in den eben genannten Listen aufgezählt werden, mal vorstellen. Wo ist die Fernbedienung? Die Apostel. Das wird die Gabe des Apostels genannt. Die 12 Jünger waren die Augenzeugen von Christus, sie waren die Apostel und sie gründeten mit ihren Schülern zusammen die Gemeinden und schrieben das Neue Testament. Also Apostel gibt es in dieser Form nicht mehr, denn wir haben das Neue Testament schon fertig seit ungefähr 130 nach Christus. Wichtig ist die Gabe der Weisheit. Allerdings ist die göttliche Weisheit von der weltlichen Weisheit zu unterscheiden und Gott offenbart sie nur denen, die wie ein Kind glauben. Es gibt auch einen Vers, der sagt, den Weisen hast du es nicht offenbart und den Unverständigen hast du dich offenbart. Weisheit ist also das Verständnis vom Wesen und vom Handeln und vor allem vom Willen Gottes. König Salomo war zwar sehr weise, das hat ihn aber nicht davor bewahrt, Fehler zu begehen. Das heißt, nur wenn wir Jesus als unseren Herrn fürchten und wenn wir uns dem Heiligen Geist nicht verschließen, nur dann bekommen wir wirklich Einsicht in die Weisheit von Gott. Jesus verheißt uns in der Bibel eine Weisheit, der nichts entgegenzusetzen ist. Und genau mit dieser sollen wir auch gegenüber den Nichtchristen und untereinander in der Gemeinde sprechen. Für uns in der Gemeinde gilt nach Kolosser: Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Wer also die Gabe der Weisheit hat, verfügt durch den Heiligen Geist besonders über ein Verständnis der Weisheit Gottes. Diese Gabe ist besonders für die Leitung und die Ältesten wichtig, damit sie eine Gemeinde weise führen können und ebenso auch für Seelsorger und Lehrer, damit sie weise Ratschläge geben können. Erkenntnis. Die Erkenntnis ist die Gabe des Erkennens und auch des Weitergebens von Einsichten in Gottes Offenbarungen und in seinen Willen. Das klingt zwar ähnlich zur Weisheit, ist aber insofern zu unterscheiden, dass die Weisheit ein allgemeines göttliches Verständnis der Weisheit ist und die Erkenntnis sind spezielle Einsichten, die auf einem tiefen Verständnis der Schrift und den Zusammenhängen basieren. In Christus und in der Bibel liegt also unsere Erkenntnis und Paulus betet, dass wir in der Erkenntnis wachsen mögen. Die Bibel nennt verschiedene Möglichkeiten, wie wir Erkenntnis erlangen können. Natürlich durch Gott selbst, indem er sich selbst offenbart, durch die Bibel, also die Schrift, durch die Predigt oder durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns, indem wir eine Offenbarung haben. Trotzdem mahnt die Bibel gerade Leute mit der Gabe der Erkenntnis vor falschem Stolz und vor falscher Verwendung, denn die Bibel betont, dass die Erkenntnis auch nur Stückwerk ist. Daher sollen wir, wenn jemand eine Erkenntnis hat, egal ob Prediger oder nicht, sollen wir ihn auch prüfen. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut, schreibt Paulus. Und das heißt, auch wenn ich etwas weiß und etwas erkannt habe, dann darf ich das nur in der Liebe sagen und es muss auch meinen Brüdern nützen. Denn selbst wenn ich alle Erkenntnis weiß, habe aber keine Liebe, so bin ich nichts, wie es weiter in 1. Korinther 13 heißt. Prophetie, Weissagung oder Propheten. Das Lexikon zur Bibel schreibt: Eine Prophetie ist die für den Augenblick nötige Offenbarung des Willen Gottes und die Bekanntmachung zukünftiger Ereignisse. Ein Prophet verkündigt also oft öffentlich, was er vom Heiligen Geist empfangen hat. Im Alten Testament riefen die Propheten zur Umkehr von der Sünde und zurück zu Gott auf und im Neuen Testament gründeten die Propheten zusammen mit den Aposteln die Gemeinden. Eine Prophetie basiert auf einer Eingebung Gottes. Das können zum Beispiel Träume sein, Erscheinungen, Verklärungen, Verzückungen oder Visionen, aber auch eben einfach Eingebungen. Das muss nicht unbedingt so drastisch klingen. Eine Prophetie dient zur Erbauung, Ermahnung, zur Tröstung und zur Lehre in einer Gemeinde, wie zum Beispiel in der Predigt oder in der Auslegung der Schrift. Wir sind auch hier aufgerufen, die Prophetien zu prüfen, denn die Weissagung soll entsprechend des Glaubens geschehen und nicht aus der Luft gegriffen sein. Allerdings ist es so, dass große Bühnenshows mit viel Spektakel und Dingen wie dem Toronto-Segen oder irgendwelchen Showheilungen nicht der Bibel entsprechen.
Denn der Heilige Geist wird niemals einen Propheten zwingen, eine Prophetie zu sagen, oder wird ihn auch nicht zwingen, in Zungen zu reden oder ohnmächtig zu werden. Gott wird uns nicht zwingen, sondern, wie Paulus schreibt, und die Geistwirkungen, also die Prophetien des Heiligen Geistes, sind dem Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wir sollen alle nach der Prophetie streben, wie Paulus sagt, in unserem Leitvers. Der geht nämlich folgendermaßen weiter. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Das heißt im Endeffekt, Paulus fordert und betet auch dafür, dass wir immer mehr lernen, den Willen Gottes zu erkennen, denn genau das ist Prophetie. Zur Gabe der Ermahnung. Wir haben eben gehört, dass auch Propheten die Ermahnung benutzen sollen. Ziel der göttlichen Ermahnung oder auch Ermunterung, was in Griechisch das Gleiche ist, heißt einerseits die Umkehr zu Gott und zum gottesfürchtigen Leben, aber andererseits kann es auch zur Ermutigung, Tröstung, Stärkung und so weiter der Christen dienen, also um Christen aufzubauen. Der Hebräerbrief ruft uns auf und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Wer die Gabe der Ermahnung hat, der weiß genau, wann für die Mitchristen die Ermahnung zur Hingabe zu Gott oder zur Wachsamkeit und Besonnenheit genau am richtigen Platz sind. Zur Gabe der Lehre oder des Lehrers. Auch sie braucht die Ermahnung. Die Lehre ist besonders die Gabe der erzieherischen Verkündigung von Erkenntnissen und Ermahnungen, deren Erkennen die Offenbarung des Geistes bedarf. Das heißt, ein Lehrer erklärt Erkenntnisse und eigene Erfahrungen, wie zum Beispiel im Zeugnis, in der Predigt, im Kindergottesdienst oder auch im Hauskreis. Und er berichtet es den Zuhörern, damit die später dann ihrerseits wieder Lehre weitergeben können. Paulus schreibt an Timotheus, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht und ermahne mit aller Langmut und Lehre. Also die Lehre soll in der biblischen Lehre, das heißt im Kontext der Heiligen Schrift passieren. Sie muss zur richtigen Zeit, in richtiger Art und Weise und nach dem Willen Gottes stattfinden. Inhalt der Lehre muss immer das Evangelium sein und das gottesfürchtige Leben, also das, was uns zum Heil dient. Und nicht das, was die Hörer hören wollen oder was der Prediger von sich aus stolz sagt, sondern es geht immer darum, dass hier der Willen Gottes verkündet wird. Lehrer und auch die Lehre müssen an der Schrift geprüft werden, um eben festzustellen, ob das, was gesagt wird, auch biblisch ist. Paulus schreibt, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus, in Epheser. Also lasst uns die Wahrheit reden und zu Gott hinwachsen. Allerdings gilt für die Lehrer etwas Spezielles, denn es sollen nicht alle in irgendwelche Lehrpositionen drängen, sondern es sollen auch nur die predigen, die dazu berufen sind. Weil Paulus schreibt, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Paulus warnt also davor, die Lehre aus Eigenantrieb quasi zu verkünden. Der Leitungsdienst einer Gemeinde ist eng mit der Lehre verknüpft und deswegen will ich an dem Punkt nicht so eng zwischen den Gaben unterscheiden, denn das ist der Dienst, in dem man eine Gemeinde oder auch einen kleineren Kreis leitet, also ein Hirte ist. Und hier gilt genau das, was auch für die Lehre gilt. Man ist natürlich auch gegenüber seinen Mitchristen verantwortlich, wenn man eine Leitungsfunktion hat. Das Vorstehen einer ganzen Gemeinde aber braucht auch eine ganz spezielle Berufung von Gott, ebenso wie beim Predigtdienst. Und Paulus schreibt, dass die Ältesten nach ihrer Gottesfürchtigkeit von der Gemeinde ausgewählt werden sollen. Leitung im kleineren Kreis gibt es natürlich auch und da fallen uns sicherlich viele Beispiele ein, wie zum Beispiel Hauskreise oder Connection oder Teenkreis, Jugend, Kindergottesdienst. Auch das sind alles Aufgaben, wo man einen Kreis leiten soll und ihm gegenüber natürlich auch verantwortlich ist. Allen Leitern gilt, egal ob Älteste oder im kleineren Kreis, dass sie in Fleiß vorstehen sollen. Apostelgeschichte 20, Vers 28 sagt dazu, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Mein Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohns. Ein anderes sehr wichtiges Amt in der Gemeinde ist das des Evangelisten. Sie verkündigen Ungläubigen die frohe Botschaft und erfüllen hier eine wichtige Aufgabe. Uns allen gilt natürlich der Missionsbefehl, aber die Evangelisten haben eine besondere Begabung, das Evangelium in der Vollmacht des Geistes zu verkünden. Für Missionare gilt, dass sie eine besonders gute Ausbildung in der Lehre zu haben, damit sie keine Irrlehren verkünden. Und außerdem müssen sie auch Verzichts- und leidensbereit sein, wenn sie zum Beispiel irgendwo in den Urwald gehen, um dort Eingeborene zu missionieren. Gott wird ihnen allerdings auch diese Leidens- und Verzichtsbereitschaft schenken. Was der Missionar verkündet, muss durch den Heiligen Geist geleitet sein und auf der Liebe basieren. Der Missionar wendet sich den Menschen also in Liebe zu und wird den Griechen ein Grieche und den Juden ein Jude, wie Paulus sagt. Also er passt sich, soweit ihm die Bibel das erlaubt, an die Menschen an, um ihnen verständlicher gegenüberzutreten und mit ihnen auf der gleichen Ebene zu reden. Es ist absolut wichtig, dass eine Gemeinde missionarisch ist. Und bei uns gibt es gute Möglichkeiten, sich dazu beteiligen oder Evangelisten auch zu unterstützen, wie zum Beispiel bei Connection, The Door oder auch im Unterstützungsteam von Bayers in Ägypten. Glauben, auch eine Gabe, die beispielsweise für Evangelisten wichtig ist. Hebräer 11, Vers 1 definiert den Glauben folgendermaßen. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wir alle glauben ja an Jesus, Gott und Geist. Aber die Gabe des Glaubens ist die geistgegebene Fähigkeit, dass man unerschütterlich Gott auch in größter Not das Menschenunmögliche zutrauen kann. Dem Glaubenden sind alle Dinge möglich, wenn er in Liebe und Dienen glaubt und Christus allein folgt. Heilen oder Heiligungen. Paulus nennt die Gabe der Heiligungen, aber er verspricht nicht, dass jeder Kranke geheilt wird. Gottes heilende Kraft muss aus dem Heiligen Geist geschehen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Gott benutzt vor allem den Glauben, das Gebet und Fasten, aber auch das Segnungsgebet und Handauflegen der Ältesten, wie es in Timotheus beschrieben wird, damit Kranke geheilt werden, beziehungsweise dort steht auch aufgerichtet. Es ist allerdings nicht so, dass wir immer geheilt werden, nur wenn jemand dafür betet. Das verheißt uns die Bibel auch nicht, weil Paulus hatte zum Beispiel auch einen Dorn im Fleisch und Timotheus hatte einen kranken Magen. Also es ist nicht so, dass jeder Gläubige auch geheilt wird. Gott ist nämlich die innere Zuwendung bzw. Zurückwendung zu ihm viel wichtiger als die äußere und körperliche Heilung. Wenn jemand nicht gesund wird, kann das einerseits daran liegen, dass Gott einen gewissen Plan mit ihm hat und das so vorsieht, aber die Bibel nennt auch Sünde als Grund dafür, dass manche Leute nicht geheilt werden. Das ist allerdings nicht immer so. Ja, ein Beispiel für Heilung oder Heiligung in unserer Gemeinde. Wir haben zum Beispiel auf Freizeiten mit Teens und Jugendlichen schon öfters gebetet für andere, die krank waren oder Schmerzen hatten. Und es ist schon oft passiert, dass das nach der Gebetsgemeinschaft dann auch weg war. Im Grunde ist Heilung auch ein Wunder. Aber Wunder oder Wirken oder Krafttaten werden von Paulus extra genannt. Der Gemeinde werden große Wunder verheißen, die zur Bekräftigung des christlichen Zeugnisses dienen, allerdings nur nach Gottes Willen und durch den Heiligen Geist der Kraft. Wunder brauchen den Glauben und sie sind kein Selbstzweck, um irgendwas zu beweisen, sondern sie dienen der Untermauerung der Botschaft Gottes. Wir singen ja auch manchmal das Lied Wunder, Wunder geschehen, Herr, öffne uns die Augen, dass wir Wunder sehen. Und da stellt sich die Frage, sind wir bereit, die Wunder, die Gott durch und mit uns tut, auch wirklich als Wunder zu sehen? Oder sehen wir dahinter nur irgendwelche vermeintlichen Zufälle? Um hier ein Beispiel zu nennen, ein Wunder ist es auch schon, wenn Spenden für irgendeine Gemeindearbeit zusammenkommen, wo man das nicht gedacht hätte. Oder wenn es einfach nicht regnet, nur weil The Door gerade mit seinem Missionseinsatz anfängt und vorher dafür gebetet hat, dass es zu regnen aufhört. Die Zungenrede. Paulus schreibt, darum, liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede und wehrt nicht der Zungenrede. Reden oder auch das Beten in Zungen, also fremden Sprachen, ist eine übernatürliche Sprachenrede im Geist und kann auch der Verkündigung unter fremdsprachigen Menschen dienen, wie es zum Beispiel an Pfingsten der Fall war. Paulus sagt, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Bei keiner anderen Gabe warnt Paulus so oft vor dem falschen Umgang wie bei dieser, da der eigene Verstand nicht weiß, was man betet, sondern nur der Geist. Wenn in der Gemeinde Zungen gebetet wird, dann sollen es nur 2 oder 3 hintereinander sein und auch nur, wenn jemand auslegt. Ja, damit kommt man schon zur nächsten Gabe, der Zungenauslegung. Die Auslegung der Zungenrede, das heißt die Übersetzung in unsere Sprache, ist Pflicht im Gottesdienst, damit alle wissen, was dort in einer fremden Sprache gebetet wurde. Und wenn die Zungenrede nicht ausgelegt wird, dann nützt sie im Gottesdienst nicht, sondern schadet eher. Paulus nennt auch Beispiele. Er fordert außerdem alle Zungenbeter auf, dass sie für die Gabe der Auslegung beten sollen. Wer also in Zungen redet, der bete, dass er es auch auslegen könne. Die Gabe der Geisterunterscheidung. Die Geisterunterscheidung ist die übernatürliche geistliche Fähigkeit, dass man göttliche, fleischliche und widergöttliche Mächte voneinander unterscheiden kann. Auch der Teufel verleiht beispielsweise Gaben und genau deswegen ist es wichtig zu wissen, woher eine Lehre, eine Prophetie, eine Zungenrede oder vielleicht sogar ein Wunder kommt. Wir sollen alles anhand der Liebe und anhand des Bekenntnisses zu Jesus Christus prüfen, ob es wirklich dem biblischen Glauben entspricht. Die nächsten 3 Gaben waren bei den Korinthern nicht sonderlich beliebt, wie zum Beispiel das Wunderwirken oder die Zungenrede. Trotzdem sind sie umso wichtiger, weil keine Gemeinde kann ohne die nächsten 3 Gaben funktionieren. Wie zum Beispiel das Dienen. Hier geht es nicht um die Art des Dienstes, das kann alles Mögliche sein, wie Handwerk, Putzen, Kaffee kochen, sauber machen, irgendwelche Dienste in der Gemeinde, wie auch das Stühle stellen, sondern es geht hier um die Herzenseinstellung dabei. Jemand mit dieser Gabe des Dienens wird mit besonderem Engagement gerne auch die verschiedensten Aufgaben übernehmen, solange er die Befähigung dazu hat. Dienen sollen wir natürlich alle, weil wir auch alle Diener Christi sind, aber diese Begabten können das mit besonders viel Freude, Liebe und zur Ehre Christi tun. Matthäus 20, Vers 26 sagt an uns alle, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Abgeben an Arme oder auch spenden. Für jede Gemeinde muss es Leute geben, die für die Mission, für die Gemeinde oder auch für Arme spenden. Jesus verlangt das sogar von jedem von uns, dass wir ein Herz auch für die Armen haben. Die Bibel ermahnt uns, wenn wir spenden, es in Freiwilligkeit, Liebe und Schlichtheit und im Geheimen zu tun, um nicht damit anzugeben. Eine Anleitung dazu gibt 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Die Gabe der Barmherzigkeit ist der Gabe des Abgebens oder Spendens ziemlich ähnlich. Hier geht es aber nicht zwingend um materielle Dinge. Zur Gemeinde schreibt Paulus, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Barmherzigkeit, das ist die gelebte und helfende Nächstenliebe. Und sie soll in der Freude von allen Christen untereinander geübt werden, nicht nur denen, die diese spezielle Gabe im Besonderen haben. Das bedeutet zum Beispiel, die Hungernden und Armen versorgen, Gefangene und Kranke besuchen oder Fremde aufnehmen. Aber es kann auch heißen, anderen praktisch zu helfen, einzuladen, Gemeinschaft zu haben, zuzuhören oder zu ermahnen. Für meinen Teil möchte ich abschließend den Vers, der auch für die Barmherzigkeit gilt, nennen. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt.
Nachdem wir jetzt wissen, was es denn für Gaben gibt, ist es doch jetzt auch ganz schön wissenswert, wie erkenne ich denn meine Gaben? Für die Autoren der Briefe und Evangelien des Neuen Testaments war es selbstverständlich, dass es Geistesgaben gibt und dass sie zum Erbauen der Gemeinde dienten. Somit war es nicht notwendig, einen geheimen Fahrplan zu erklären, wie ich denn zu den Gaben des Geistes als Gemeindeglied komme. Mit der Bekehrung und der Taufe ist uns der Heilige Geist geschenkt und mit ihm auch seine Gaben. Jeder von uns hat mindestens eine Gabe. Zumeist aber mehrere. Diese geben uns die Fähigkeit, die wir gezielt hier in unserer Gemeinde in Jena einsetzen sollen. Mithilfe dieser Gaben halten wir unsere Gemeinde lebendig. Leider ist uns in der heutigen Zeit die Selbstverständlichkeit für die Geistesgaben abhanden gekommen. Nur wenige von uns fragen sich heute noch, ja, welche Gabe hat mir denn Gott in mein Herzen gegeben? Einige, ich nehme mich hierbei nicht heraus, wollen der Bequemlichkeit halber gar nicht erst wissen, warum sie, was für eine Geistesgabe sie haben. Nein, es würde nämlich bedeuten, wir müssten uns jetzt schon sehr knappe Zeit noch mit den Anliegen der Gemeinde füllen. Ich denke, dass dies ein recht beengtes und egoistisches Denken ist. Dieses Denken schadet der Gemeinschaft. Wir finden auch dieses Denken in dem Gleichnis der Talente aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Der Hausherr gibt hier seinen Dienern eine unterschiedliche Anzahl von Talenten. Der nur ein Talent bekam, vergrub es und brachte es nicht ans Tageslicht. Sein Lohn dafür war die Entlassung. Er verlor nicht nur sein eines Talent. Nein, er verlor Obdach und Sicherheit. Die aber, die ihre Talente nahmen und sie vermehrten, sie wurden von dem Herrn belohnt. Das lässt uns doch eigentlich erkennen, dass Gott uns auch belohnt, wenn wir unsere Gaben in die Gemeinde einbringen. Dass es einen Segen dafür gibt. Ja, es kostet vielleicht Zeit, aber es ist keine verschwendete Zeit. Es ist die Zeit für seine Brüder und Schwestern im Glauben. Im 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10 heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter und gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Ich möchte nun ein paar Möglichkeiten aufzeigen, die es uns ermöglichen zu erkennen, welche Gaben in jedem Einzelnen von uns schlummert. Als erstes und wichtigstes müssen wir überhaupt erstmal realisieren, dass unerklärliche und übernatürliche Gaben in uns existieren, die uns der Heilige Geist gibt. Als zweites muss man den Mut haben. Die Barriere, die uns so im Glauben einengt, zu überschreiten. Wenn ich zum Beispiel die Gabe der Heilung in mir habe, sie aber nie vor anderen offenbare, weil ich Angst habe, dass die anderen mich für verrückt halten würden, dann würde ich sie nie einsetzen. Ich würde sie vergraben und müsste mich am Ende meines Lebens dafür vor Gott verantworten. Als drittes, entdecke deine Gaben. Hierfür möchte ich ein paar Optionen anführen. Zunächst das Gebet. Bitte den Herrn, dir deine Gaben aufzudecken. In Matthäus 7, Vers 7 heißt es, bittet und ihr werdet bekommen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Diese Verheißung gilt. Mehr noch, sie ist der Garant dafür, dass Gott uns antworten wird. In Gemeinschaft dafür beten. Gott kann mir mit Hilfe anderer die Augen öffnen, dass ich verstehe, welche Gabe er in mich hineingelegt hat. Auf Gottes Willen achten. Der Einsatz unserer Gabe ist stark von seinem Willen abhängig. Er entscheidet, wann wir bereit sind, unsere Gaben einzusetzen. Wir werden es in unserem Herzen merken. Mehr noch, es wird uns ein Bedürfnis sein, sie einzusetzen. Der Gabentest, das ist eine Methode, die zumindest meine Begabungen anhand meines Charakters aufdeckt. Ich denke aber, für die Geistesgaben ist er recht ungeeignet, da Gottes Wille die Gabe mir gibt und nicht mein Eigenschaftsprofil. Ausprobieren ist eine der einfachsten Möglichkeiten. Ich halte mich einfach offen für alle Gaben, versuche mich da hinein einzubringen und prüfe die, die in die nähere Auswahl kommen. Nachdem wir nun ein paar Optionen gehört haben, wie wir überhaupt eine Gabe finden, oder wenn wir die Gabe jetzt gefunden haben, ist nur die Frage, wie setze ich denn diese Gabe und Fähigkeiten, die ich von Gott bekommen habe, ein. Nun, die Antwort auf diese Frage ist scheinbar sehr einfach. Indem ich aufstehe, losgehe und sie tue. Aber ist es wirklich so einfach? Ja, ist es. Geh heute noch auf den Pastor, Ältesten oder Diakon zu und biete ihnen deine Gaben und Fähigkeiten an. Sei im Alltag mit offenen Augen unterwegs und setze deine Gaben und Begabungen gezielt an den Stellen ein, an denen sie gebraucht werden. In der Gemeinde, auf Arbeit, in der Schule oder auch im Studium oder auf der Straße. Wenn ihr seht, irgendwo müssen Stühle gestellt werden, dann stellt Stühle. Sensibilisiere dich für Gottes Wort und höre auf das, was er dir sagt. Bete jeden Tag, dass Jesus dir zeigen möge, wo du dich einbringen kannst. Lebe einen wachen Glauben. Streck dich jeden Tag aufs Neue nach Gott aus. Folge Jesus nach. Dies sind alles Vorschläge, die dir und mir helfen sollen, unsere Gaben als Werkzeug für die Gemeinde und für Gott einzusetzen. Niemand, der heute hier ist, ist ohne Gabe. Denn die Gemeinde lebt von jedem einzelnen Glied, egal wie alt oder wie jung es ist. Sie ist auf alle angewiesen. Wie bei einem menschlichen Körper, dem ein Bein fehlt, würde sich das Fehlen auch nur einer Gabe auf alle anderen Bestandteile niederschlagen. Also erforsche deine Gaben und benutze sie zur Ehre Gottes, damit der Leib Christi gesund bleibt. Deine Gaben und Fähigkeiten sind von Gott gegeben und sollten zum Einsatz kommen. Es wäre sehr schade, würdest du sie vergraben und verkommen lassen. Amen.